Als kleiner Junge bin ich an einem Sonntagmorgen aufgestanden. Ich kam ins Wohnzimmer und ich dachte, boah, auf dem Esstisch lag ein riesiges Vermögen. Mindestens aus meiner Sicht. Das waren vielleicht 30, 40 Franken. Alles in Münzen. 5-Franken-Stücke, 2-Franken-Stücke. Und ich dachte, boah, ich habe es dann gezählt und ein bisschen da gestapelt. Also Geld hat mich fasziniert. Und darum wäre ich auch fast auf einer Bank gelandet, beruflich. Nur fast. Wer oder was bestimmt dein Leben? Wahrscheinlich die wenigsten würden sagen Geld. Wir haben es schon gehört, in der Schweiz gilt ja der Grundsatz, über Geld spricht man nicht, Geld hat man, hoffentlich, ja, im besten Fall. Wir reden bei uns eigentlich ziemlich wenig über Geld. Und zwar bewusst auch, weil wir da ein bisschen sensibel sein wollen, dieser Thematik. Aber heute tun wir es. Und zu Recht, total zu Recht, wir werden das noch sehen. Denn der Umgang mit Geld ist sehr relevant. Vor allem auch ein biblischer Umgang mit Geld, den gibt es ja tatsächlich. Geld hat eine geistliche Dimension. Die Bibel spricht in über 2000 Versen über Geld und Gut, Besitz. Wir sehen also sehr relevant. Randy Alcorn hat gesagt, es gibt eine fundamentale Verbindung zwischen der spirituellen Dimension unseres Lebens und unserem Umgang mit Geld. Wir können versuchen, Geld und Glaube zu trennen, aber Gott sieht sie als unzertrennlich an. Und nun ist es so, dass die Welt und Gott zwei völlig unterschiedliche Sichtweisen haben im Blick auf Geld und Wirtschaft. Gottes Wirtschaftssystem heißt Geben und Empfangen aus der Fülle des Herrn. Das Wirtschaftssystem der Welt heißt Kaufen und Verkaufen von begrenzten Ressourcen. Das Wirtschaftssystem dieser Welt kennen wir gut. Oder das heißt arbeiten, Geld verdienen, Geld ausgeben, konsumieren. Das Wirtschaftssystem klopft immer wieder bei uns an und möchte, dass wir etwas kaufen oder verkaufen. Und oft denken wir ja, oder eigentlich haben wir genug, so oftmals so, wir haben genug und dann kommt irgendeine Werbung ins Haus mit einer mega Schlagzeile, so super aufgemacht, ein paar Ideen, was man doch auch noch brauchen könnte. Ein neues Notebook. Eigentlich haben wir schon eins. Ja, aber dieses Notebook, es hat die viel bessere Leistung und 50% Rabatt. Hey, 50? Nur schon das Gefühl, etwas zu kaufen, das nur 50%, also dass du zahlen musst, ist unglaublich. Oder ein neues Handy. Es ist ein schöneres Design, viel bessere Kamera, mehr Speicherplatz. Das alte läuft zwar noch eigentlich tadellos, aber hey, das sieht so gut aus. Und dieser Rabatt, und schon ist man irgendwo unzufrieden. Vielleicht müssen wir eine Seite zumachen, sonst bläst es mich noch hier vorne weg. Eine Seite zumindest, genau. Und irgendwo schon ist man ein bisschen unzufrieden. Das Wirtschaftssystem, hinter dem System steht eine Gesinnung. Und Jesus nennt diese Gesinnung Mammon. Er sagt selber in Matthäus 6,24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird einem anhängen und den anderen verachten. Wir können nicht Gott dienen und dem Mammon. Was ist Mammon? Mammon, dahinter steht eigentlich, das ist eine Meinung, das steht für Besitz, Verdienst, Gewinn, bezeichnet jeglichen materiellen Wert, der uns anziehen will. Das heißt eigentlich Gut und Geld. Und das ist eine Gesinnung, die dahinter steht, die in Konkurrenz treten will zu Gott. Mammon hat wahrscheinlich einen viel größeren Einfluss auf uns, als uns bewusst ist. Die Bibel zeigt auch, dass Satan diesen Mammon brauchen will, dass es für uns ein Götze wird und uns von Gott wegzieht. Dass wir eigentlich einen Austausch haben, nicht mehr Gott ist Nummer eins, sondern Mammon mit dem, was dann konkret vor uns steht. Und wenn wir nun dieses Mammon in unserem Alltag entdecken und auf die Spur gehen, haben wir schon ziemlich viel gewonnen. Unsere geistliche Einstellung bestimmt unseren Umgang mit Geld. Jim Elliot hat mal etwas ziemlich Herausforderndes gesagt. Lasst es euch mal auf euch wirken, also ich muss es auch auf mich wirken lassen. Er hat gesagt, wenn du etwas besitzt, das du nicht weggeben kannst, besitzt du es nicht, sondern es besitzt dich. Okay, muss man schon ein bisschen vielleicht mitnehmen und nicht gerade irgendwie abhaken. Auch unter Christen gibt es unterschiedliche Sichtweisen über das Thema Geld und Reichtum. Es gibt so drei wesentliche Stoßrichtungen in der Theologie. Die eine Theologie sagt, ist die Theologie der Armut, die sagt, Besitz ist böse und unheilig. Gott liebt Armut. Jesus war ja auch arm. Jeder Reiche hat ein Problem, er sollte nicht reich sein. Soweit diese Theologie. Dann die zweite, die Theologie des Wohlstands. Sie sagt, Besitz ist ein Zeichen des Segens, der Heiligkeit. Also wenn du richtig geistlich leben würdest, dann würde dich Gott segnen und beschenken mit Wohlstand, mit Reichtum. Und wenn du das nicht hast, dann musst du über die Bücher mit deinem Glauben. Dem sagt man auch Wohlstandsevangelium. Es gibt noch eine dritte Variante, das ist die biblische. Das ist die Theologie der Verwalterschaft. Alles, was ich besitze, gehört letztlich Gott. Es ist sein Eigentum. Also alles, und wirklich alles, was ich habe, gehört eigentlich Gott. Ich bin nur im Besitz, aber Eigentümer ist er. Und alles, was ich habe, kommt von ihm. Und er versorgt mich. Und ich bin gerne sein treuer Verwalter. Und ich muss sagen, nur die dritte Theorie oder Theologie ist biblisch und somit richtig. Und folglich müssen wir lernen, dass Gott der Eigentümer ist von dem, was ich habe. Das schützt mich auch ein bisschen vor Stolz, wenn ich jetzt viel habe. Ich denke, ja, ich bin so gut, ich habe jetzt viel, ich habe mir das alles erarbeitet. Natürlich braucht es auch eigene Hinzutun, aber letztlich ist der Segen, der kommt von Gott. Wir verwalten es für ihn, an seiner Stelle. Wir werden einmal Rechenschaft ablegen, was wir mit dem anvertrauten Gut tun. Und wisst ihr, jetzt beneiden wir vielleicht Menschen, die sehr reich sind, aber es wird vielleicht mal ein Moment kommen, wo wir froh sind, dass wir nicht ganz so viel gehabt haben, denn man muss, wie gesagt, Rechenschaft ablegen vor Gott, was man mal mit diesem Geld getan hat. Etwas möchte ich noch klarstellen, dass es keine Missverständnisse gibt. Reich sein ist in der Bibel nichts Schlechtes. Abraham war sehr reich, zum Beispiel. Er hatte viele Viehherden, hatte Silber und Gold. Auch andere Gottesmänner, Gottesfrauen waren reich, waren wohlhabend. Es heißt auch in der Bibel, dass es mit Jesus waren diverse Frauen unterwegs in der Gruppe und die haben da auch die Gruppe auch unterhalten, ein Stück weit, mit ihrem Geld. Also manchmal ist schon reich sein ein Zeichen von Segen, es ist aber kein Ziel in sich. Also die Bibel sagt nicht, spare, damit du reich wirst. Der Grundsatz, grundsätzlich ist Wohlstand und Reichtum ist nichts Schlechtes, aber es wird zum Problem, wenn man mit dem Geld nicht nach biblischen Prinzipien umgeht. Übrigens, es ist auch wichtig, dass wir im Alltag darüber reden, auch mit unseren Kindern. Geld ist also wichtig im Blick auf die geistliche Dimension. Eben darum sollten wir auch das zum Thema machen. Und wie ganz natürlich, Jesus tat es auch, wir haben das schon gehört. Im Neuen Testament spricht Jesus mehr über Geld und Besitz als über jedes andere Thema. Sogar mehr als über Himmel und Hölle zusammen. Nun, meine Frage, was ist überhaupt Geld? Nun, Geld ist einfach ausgedrückt ein neutrales Tauschmittel. Ist ein Hilfsmittel, dass ich nicht mit 30 Eiern zum Blumengeschäft muss, sondern ich kann dann Geld einsetzen als Hilfe. Aber Geld hat keinen innewohnenden Wert. Ich finde das jetzt eine ganz wichtige Thematik. Hat es einen innewohnenden Wert oder nicht? Also Geld hat keinen innewohnenden Wert. Geld ist nur an sich wert, was das Papier kostet oder die Plastikkarte, wenn es um die Kreditkarte geht. Es ist etwas Künstliches, das als Hilfe dient im Alltag. Und völlig okay, wenn man das so als Hilfe einsetzt. Es gibt aber auf der anderen Seite Dinge, die haben einen innewohnenden Wert. Zum Beispiel ein Haus, eine Wohnung, ein Stück Land, ein Auto, ein Goldvreneli. Aber Bargeld, Aktien etc., die haben das nicht. Darum, als zum Beispiel die Swissair gegroundet ist, hatten die Aktien der Swissair über Nacht einfach null Wert. Nur noch das Papier, worauf es gedruckt war. Es hatte keinen innewohnenden Wert. Und ich denke, das ist auch, also ich finde, ich möchte das auch ein bisschen gewichten, wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich sage, ich möchte mich in den tendenziell, also es ist keine Lehre aus der Bibel, das sage ich ganz persönlich, ich finde sympathischer, was einen innewohnenden Wert hat. Darum habe ich jetzt alles Geld eingetauscht in, nein, natürlich nicht. Aber einfach die Tendenz, seht ihr? Ja. Damit wir eine finanzielle Freiheit leben können, fragen wir uns, wie arbeitet denn Mammon? Wie will er uns, ich sage es mal so, wie will er uns über den Tisch ziehen? Nun, er macht sich ein Stück weit unsere Begierde in uns zunutze. Und darum weist uns die Bibel an, in 1. Timotheus 6, Vers 8, deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Also das sagt Gott. Zufrieden sein, wenn wir die Hauptbereiche unseres Lebens abdecken können. Was sagt denn Mammon? Mammon sagt, du armes Würstchen, du kommst zu kurz. Du hast zu wenig, schau mal, du hast nur einen BMW, dein Nachbar hat einen Porsche. Boah. Oder was es auch ist, oder du kommst zu kurz, du brauchst mehr. Es macht sich oder es will etwas in uns hineinlegen, dass wieder eine Gier entsteht nach mehr. Wart ihr auch schon mal im Tempel des Mammon? Böse Zungen behaupten, Einkaufszentren wären das, vor allem bei Ausverkauf. Da geht ja schon die Post ab, oder? Überall Tafeln, kaufe mich, 50%, 40%, was auch immer. Da geht die Post ab, hey, da musst du zugreifen. Nur schon das Feeling haben, mal etwas so günstig zu kaufen, auch wenn du es gar nicht brauchst, das ist schon, da ist eine Zugkraft da. Mit dem Rabatt ist es ja, bei dem Rabatt ist man ja auch blöd, wenn du das Gerät nicht kaufst. Das hast du nachher nie mehr. Darum, hey, Black Friday lässt grüßen. Da gehen ja die Verkaufs... Also wenn du es wirklich brauchst, ist doch schlau, du kaufst am Black Friday mit 50%. Ja, logisch. Aber wenn du es nicht brauchst, dann würde ich es auch nicht kaufen. Und darum ist es auch gut, dass wir uns einen Einkaufszettel machen, bevor wir irgendwo hingehen. Sonst macht nämlich Mammon unser Einkaufszettel. Heute, oder? 3 für 2, doppelte Cumulus-Punkte. Und warum machen die das? Weil dann mehr gekauft wird, als man wirklich braucht. Ganz einfach. Und Adrian hat mir erzählt, es gibt also einen neuen Trend. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Und dieser Trend heißt Girls Math, also M-A-T-H. Mathematik von Girls, also auf Englisch Math. Wie rechnen Girls? Also in diesem Trend, dann rechnet man, okay, ich brauche ein wunderschönes Abendkleid. 330 Franken, das ist mega teuer. Aber weißt du, ich ziehe es dreimal an, drei Festen, dann kostet es nur noch 110 Franken pro Anlass. 110 Franken für ein Abendkleid, also eigentlich ist nicht, also übrigens kein Witz, es ist ernst, auch wenn es ein bisschen lustig ist, aber 110 Franken, also das geht gut. Und vor allem, hey, nach dreimal ist es nachher gratis. Dann habe ich es amortisiert. Oder irgendwie die Fingernägel machen, ich habe zwar nichts im Budget, ich habe keine Ahnung. Ich sage jetzt mal einfach was, kostet vielleicht 60 Franken, es hält 3 Wochen, 20 Tage. Und wenn du das jetzt auf den Tag runterbrichst, 2 Franken pro Tag, ja, das ist ja mega günstig. Kann man gut machen. Und in dieser Mathematik, ernsthaft, die so gelebt wird, wenn du was kaufst mit 30% Rabatt, hast du nachher 30% gespart. Das kannst du nachher irgendwo anders ausgeben. Und das ist völlig okay. Und das ist eigentlich... Mammon denken, Girls Math. Vers 9 sagt weiter, Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Also Reichtum steht interessanterweise noch mehr in Versuchung, in den Einfluss von Mammon zu kommen, dass hier eine Gier geweckt wird. Vielleicht hat ein Investor sein Vermögen verdoppelt durch Investition und er denkt, das ist nicht super, jetzt ist gut, sondern ja, hey, wie könnte ich es vielleicht noch einmal verdoppeln oder vielleicht noch mehr sogar. Vor Jahren stand in der Zeitung, der Milliardär Adolf Merkel hat am Montagabend Selbstmord begangen. Sein Firmenimperium ist ins Wanken geraten, weil Merkel mit Aktienspekulationen sehr viel Geld verloren hat. Das ist ein Milliardär, das war einer. Stellt euch mal vor, der hatte so viel Geld, das konnte er gar nicht ausgeben. Und irgendwie war es noch nicht genug und er hat doch so viel Geld verloren, dass er keinen Ausweg mehr sah, als sich das Leben zu nehmen. Es ist gewaltig, es ist bedrückend. Es geht natürlich nicht darum, dass wir nicht sparen sollen, aber mit einer klaren Vision. Josef aus dem Alten Testament, der hatte 7 Jahre Vollgas gespart, aber mit der Vision, Reich Gottes zu bauen letztlich, oder? Menschen zu helfen. Und in Sprüche 23, Vers 4 heißt es, mühe dich nicht ab, es zu Reichtum zu bringen, da verzichte auf deine Klugheit. Also es geht hier um Reichtum, der Identität stiften soll oder eben auch darum, seine Gier zu stillen, wobei das ja dann nie möglich sein wird. Jetzt, was sind die gesellschaftlichen Folgen von so einer Mammon-Gesinnung? Also ich bin jetzt kein Fachmann, aber was ziemlich offensichtlich ist, ist eine ungebremste Verschuldung. Und zwar in einer großen Selbstverständlichkeit. Heute leben wir in der Gesellschaft mit Schulden, als sei es das Normalste der Welt. Ich spreche jetzt nicht von Hypothekarschulden, da ist ja etwas anderes. Aber sonst Verschuldung. Zum Beispiel hat Deutschland eine Staatsverschuldung von 2560 Milliarden Euro. Das ist ziemlich viel Geld. Und wisst ihr, wie viel Schuldzinsen sie dafür jährlich bezahlen? 40 Milliarden Euro jedes Jahr. Nur Schuldzinsen. Was man damit alles machen könnte, alles Gutes. In den USA sieht es noch krasser aus. Hier sehen wir eine Folie der Zinsentwicklung seit 1940. Also es geht nur noch steil bergauf. Steil bergauf seit 1980. Und im Jahr 2014 war die Verschuldung rund 18.000 Milliarden Dollar. Heute sind es etwa 33 Milliarden Dollar in nur 9 Jahren. Das ist Rekordniveau. Und jede Sekunde wächst die Verschuldung 500.000. Jede Sekunde. Vor 10 Jahren wuchs die Verschuldung noch 1 Million pro Minute. Heute 1 Million pro 2 Sekunden. Also ich habe das aus dem Internet, ich nehme an, das stimmt. Übrigens, Staatsschulden, könnt ihr prüfen, Staatsschulden sind unsere Schulden, also die Schulden der Bevölkerung. Und wir sind der Staat. In der Schweiz sieht es Gott sei Dank ein bisschen humaner aus. Wir haben uns in den letzten 20 Jahren bewegt in einer Schuldensituation von 180 bis 220 Milliarden Franken, also verhältnismäßig noch gnädig. Wir erinnern uns vielleicht auch an Griechenland. Vor einigen Jahren stand das Land vor dem Bankrott. Die Banken gaben ihnen keine Kredite mehr. Und es war nahe dran, dass sie Konkurs gingen. Und das war ein Riesenproblem für die ganze EU. Also wir sehen daran, diese Mammon-Gesinnung ist nicht nur im Privaten aktiv, sondern ganz grundsätzlich in der Gesellschaft. Was beabsichtigt Satan mit diesem Mammon? Mammon soll ein Ersatzgott werden, das eben anstelle von Gott selber tritt. Und es will, dass wir uns diesem Mammon hingeben, dass wir Zeit damit verbringen, dass wir ihm dienen und Opfer bringen. Und dazu braucht er, wie gesagt, auch die Werbung, das ist ganz stark. Ich möchte es nochmal sagen, weil es so ist, da kommst du nichts ahnend in den Laden. Und mitten im Laden, mit Scheinwerfer beleuchtet, steht es, dieses Gerät. 50%. 50. Stell dir das mal vor. Das haut dich um. Und du gehst vielleicht weiter. Nein, ich muss noch mal schauen. Ist wirklich wahr? Gehst fragen, stimmt das wirklich? 50%. Und es ist so ein gutes Angebot. Und oh, die Werbung zieht enorm. Es zieht. Und es will, dass wir das Herz an etwas hängen. Und ich finde das mega cool. Dann hast du das Teil. Gut, es gibt auch Situationen, da hat man das und braucht es dann gar nicht. Und dann ein Kleidungsstück oder so hängt in dem Kasten. Aber dann hast du das Teil, du freust dich daran. Und nach einer gewissen Zeit, gar nicht so lange, merkst du, diese Freude nimmt ab. Und dann plötzlich kommt das Nächste. Genau das will eigentlich Mammon. Wenn wir etwas brauchen, nochmals, dann ist es ja völlig okay. Dann ist man schlau, wenn man schaut, wo ist das am günstigsten oder wo hat das Rabatt oder irgend sowas. Aber nur dann. Wir sollen regelmäßig und täglich manipuliert werden. Das brauchst du und jenes. Und darum warnt uns Gott vor Mammon. Wir sollen ihm nicht dienen, denn wir können nicht gleichzeitig Mammon dienen und Gott. Das geht nicht. Nur entweder oder. Der Genfer Reformator Johannes Calvin, der hat gesagt, wo Reichtum die Herrschaft über das Herz hat, hat Gott seine Autorität verloren. Und wenn Gott die Autorität über mein Leben verloren hat, dann habe ich ein großes Problem. Ich merke es dann vielleicht nicht mal, aber das ist gar nicht mehr gut. Und darum, wem dienen wir? Wem dienen wir? Es gibt auch so Symptome, so Anzeichen, die darauf hinweisen, dass etwas nicht mehr ganz gut ist in dieser Situation, diesem Thema. Zum Beispiel Angst und Sorge. Wenn mich das immer wieder ein bisschen umtreibt, oder wer versorgt mich? Tief in mir drin ist diese Sorge, zu kurz zu kommen. Oder Misswirtschaft. Ich komme einfach nicht zu Gange mit dem vorhandenen Geld. Ich gebe zu viel aus. Oder Geiz. Hey, ich kann unmöglich so richtig großzügig ins Reich Gottes geben. Das reut mich. Habgier. Ich studiere oft darüber nach, wie ich zu mehr Geld kommen kann. Falsche Sparsamkeit, das ist neu bei Geiz. Impulsives Kaufverhalten, hey, man muss es jetzt haben. Man muss es sofort haben. Ich kann nicht widerstehen, ich kaufe Dinge, die nicht geplant sind. Auch Dauerschulden können ein Hinweis sein. Erkenne ich bei mir so eine Tendenz in gewissen Bereichen? Es lohnt sich, vertieft darüber nachzudenken, denn diese Gesinnung ist ein Fass ohne Boden. Man kommt nicht zum Ziel. Die richtige Haltung ist, Gott gibt mir alles, was ich brauche. Und darum kann ich auch genügsam sein. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Ich will nicht immer noch mehr. Wie viel ist dann genug, um zufrieden zu sein? Ein Finanzfachmann hat einmal so gesagt, wer genug nicht definiert hat, der wird immer noch mehr haben wollen. Wie können wir finanzielle Freiheit erreichen? Oder anders ausgedrückt, wie können wir diesen Koloss Mammon besiegen? Zuerst mal ist es wie bei allen Dingen, die nicht so gut laufen, wir müssen jetzt mal uns selber eingestehen, dass ich ein Problem habe. Und das ist vielleicht eine der großen Hürden, dass man sich nicht rechtfertigt und erklärt, ja, wegen dem, sondern wirklich mal sagt, doch, ich merke es, ich habe hier ein Problem. Ich hänge mein Herz zu sehr an gewisse Dinge. Fakten auf den Tisch legen, damit beginnt die Veränderung. Und dann das Zweite, dass ich mich ganz bewusst an Jesus festhalte und glaube, er versorgt mich. Bei ihm komme ich nicht zu kurz. Gott ist ja mein Vater und ich muss mir keine Sorgen machen. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 25 bis 34, sechsmal sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht. Sechsmal. Sechsmal, sorgt euch nicht. Und in gewissen Situationen muss man sich das wie selber, seiner eigenen Seele, wie zusprechen. Hey Seele, du nicht so blöd, sorg dich nicht, hat Jesus gesagt. Das gilt auch für mich, für dich Seele. Jesus versorgt, er schaut. Aber natürlich stimmt das nur dann oder ist nur dann möglich, wenn ich eine aktive Beziehung, eine persönliche Beziehung zu Jesus habe. Also wenn ich einen lebendigen Glauben an ihn habe, und das passiert ja nicht irgendwie automatisch oder durch einen Eintrag im Kirchenregister, sondern es braucht eine bewusste Hinwendung zu Jesus. Denn er ist für meine Schuld gestorben und ist am dritten Tag auferstanden, damit er mir vergeben kann oder ein neues, ewiges Leben schenken kann. Und nur wenn ich das annehme, dann entsteht diese Beziehung, die mir dann überhaupt auch in Jesus helfen kann, eben mich nicht zu sorgen, ihm zu vertrauen. Und ich empfehle wirklich jedem, der das noch nicht getan hat, diese Beziehung hineinzugehen, Jesus anzunehmen in einem einfachen, ehrlichen Gebet. Und das Dritte, dann können wir konkret werden, noch einen Schritt konkreter. Jesus beschreibt in Matthäus 6, Vers 19 bis 21, wie wir Mammon besiegen können. Er sagt: Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Wenn unser Schatz irdisch-materiell ist, dann ist unser Herz davon eingenommen und unerfüllt. Wenn mein Schatz aber im Himmel ist, dann wird mein Herz mit ewigen Dingen voll sein und dann bin ich zufrieden. Das macht mich ruhig und eben auch genügsam. Und dann bin ich viel besser, da bist du irgendwie geerdet. Das ist eine ganz andere Ausgangslage. Darum die Frage, wo sammeln wir unsere Schätze? Sammeln wir sie im Himmel mit Ewigkeitswert? Ich meine, das ist schon was anderes. Dass du weißt, hey, diese Schätze im Himmel, die werden nie weniger. Und die sind so viel verzinst, wie du es in der Welt niemals bekommen kannst. Wie brechen wir den Einfluss Mammons? Wie brechen wir den? Wir brechen ihn, indem wir Schätze im Himmel sammeln. Und wie geht das? Nun, indem wir im Blick auf das Reich Gottes großzügig sind und teilen. Jesus sagt in Lukas 6, Vers 38, gebt und es wird euch gegeben werden. Mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch gemessen werden. Also wenn wir geben ins Reich Gottes, dann wird uns das zum Segen. Eben gerade nicht, indem wir darum ringen, noch mehr zu bekommen, sondern indem wir großzügig geben. Und das ist ein großer Unterschied zwischen dem Wirtschaftssystem von Gott und dem weltlichen Wirtschaftssystem. Also indem ich freigebig und großzügig bin, wird mir bewusst, hey, mit jeder Gabe, mit jedem Geschenk vergrößere ich meinen Schatz im Himmel. Ich bin von meinem Naturell her eher sparsam. Aber wenn es ums Reich Gottes geht, ich bin so froh. Irgendwie ist das wie was anderes. Also da kann ich gut großzügig sein. Wir dürfen uns auch bewusst sein, wenn wir geben, dann beschenken wir letztlich sogar uns selber. Also alle jene, die auch eher sparsam sind. Du darfst wissen, das ist auch das Beste, was du tun kannst. Malachi 3, Vers 10 ist dazu eine sehr spannende Bibelstelle. Wir lesen uns die mal durch. Hier heißt es, bringt, also das sagt Gott, ist O-Ton Gott, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Tempel ist. Und stellt mich doch damit auf die Probe, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Ob ich dann nicht die Schleusen des Himmels öffnen und euch mit Segen überschütten werde. Also Gott sagt hier, gebt mir den zehnten Teil eures Einkommens und stellt mich auf die Probe. Ob ich nicht dann die Schleusen des Himmels öffnen und euch mit Segen überschütten werde. Ist das nicht etwas mega Ansprechendes, mit Himmelssegen überschüttet zu werden? Nicht so ein bisschen so in die Handflächen. Also, so. Also ich stelle mir vor, dann wirklich boah, Vollgas. Das ist, finde ich, ein so schönes Bild. Klar, das ist eine alttestamentliche Bibelstelle. Und wir dürfen uns auch fragen, ja, ist denn die für uns noch relevant? Also müssen wir den zehnten Teil des Einkommens Gott geben? Nun, aus meiner Sicht ist das kein Gesetz mehr im Neuen Testament. Im Alten Testament war es ein ganz klares Gesetz, im Neuen Testament ist es eigentlich kein Gesetz mehr. Man muss nicht 10% geben. Aber ich bin überzeugt, wir sollen uns genau an diesen 10% auch ausrichten. Also man kann, macht keinen Fehler, wenn man sich an dem ausrichtet. Und wie komme ich darauf? Matthäus 23, Vers 23. Hier tadelt Jesus die Schriftgelehrten und er sagt zu ihnen, ihr achtet sorgfältig darauf, auch vom kleinsten Teil eures Einkommens den zehnten Teil abzugeben. Aber um die wirklich wichtigen Gebote kümmert ihr euch nicht. Und jetzt kommt eigentlich der entscheidende Punkt. Dann sagt er, ihr sollt den Zehnten geben. Gewiss. Habt ihr gehört? Ihr sollt den Zehnten geben. Gewiss. Aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Jesus ist im Neuen Testament. Also er sagt, ihr sollt den Zehnten geben. Nicht als Gesetz. Ihr sollt einfach, ihr sollt es tun. Es ist gut. Des Einkommens. Und dann werden sich die Himmelsschleusen über uns öffnen. Ich bin erst mit 24 Jahren zum Glauben gekommen an Jesus und ich kannte die Gemeinde und das ganze System überhaupt nicht. Und dennoch hat mir der Heilige Geist bald gezeigt, dass es sehr etwas Schönes ist, wenn man sich auch eben mit dem Zehnten beteiligt am Finanzhaushalt der geistlichen Familie. Und das hat mich dann gefreut. Das hat mich gerne gemacht, irgendwie, obwohl ich sparsam bin, notabene. Und das hat er gewirkt. Kann man sich auch fragen, ja, fordert denn Gott nicht zu viel? Hey, das ist also, rechne mal 10% von deinem Lohn aus. Kann je nachdem schon. Aber wisst ihr was? Gott könnte auch 100% fordern. Denn er ist ja Gott. Es gehört ihm ja eigentlich alles. Aber er lässt uns 90. So gesehen ist er großzügig. Wo soll man denn nun den Zehnten, wenn man sich daran orientieren möchte, geben? Soll man den in die Gemeinde geben oder in die Mission oder so? Nun, deine Gemeinde ist ein geistliches Zuhause, deine geistliche Familie. Und man soll zuerst für die eigene Familie schauen, dass das funktioniert. Und erst dann darüber hinaus noch. Und darum sollen wir den größten Teil des Zehnten oder der Gaben, die man gibt, in die Gemeinde hineingeben und dann den kleineren Teil in die Mission. Und wir wissen ja auch, dass die EGA, wir als Gemeinde, geben ja auch wieder den Zehnten weiter. Von allen Gaben, die wir erhalten, geben wir ungefähr auch den Zehnten weiter in die Mission. Es gibt aber auch Leute, die geben den Zehnten in die Gemeinde und darüber hinaus noch etwas in die Mission. Finde ich auch super. Ist noch besser natürlich, wenn man das kann. Ist auch ganz eine gute Idee. Übrigens, ich muss schon auch an dieser Stelle sagen, wir als EGA, wir sind ja wirklich auch darauf angewiesen. Wir haben ja auch mit der Anstellung zuerst von Alex, die 20% und jetzt von Salome, haben wir einen Glaubensschritt gemacht, dass wir sagen, hey, eigentlich können wir uns das ja nicht leisten, aber wir haben als Gemeinde gesagt, hey, wir sind der Überzeugung, wir machen das. Und darum ist es ja auch gut, wenn wir dann nicht nur sagen, ja, machen wir das, sondern wenn wir dann auch mittragen. Jetzt ist so, dass per Ende September 28.000 Franken fehlen, insgesamt über den Monate. Oder anders ausgedrückt, 3.000 Franken pro Monat. Ist eine große Zahl. Aber auch hier, wenn wir jetzt Girls Math machen, also einmal runterbrechen, wenn wir das auf 50 Personen runterbrechen würden, wenn 50 Personen 60 Franken mehr geben würden pro Monat, wäre das gut. Und das ist jetzt nicht mehr so ein hoher Betrag, vergleichen mit 3.000. Es wäre schon genial, wenn wir als Gemeinde bald auch wieder schwarze Zahlen schreiben könnten. Vielleicht überlegst du dir auch, ob du genau das machst, dass du sagst, hey, ich erhöhe. Oder ich klinke mich überhaupt ein. Oder was wir auch in der alten Gemeinde in Bülach sehr stark erlebt haben, ist dann im Dezember, dass man den 13. Monatslohn verzehntet hat und dann auch ziemlich viel reingekommen ist. Ich habe in den letzten Tagen mit zwei Kassieren gesprochen von Freikirchen. Und die haben gesagt, hey, bei uns kommt im Dezember nicht viel mehr rein als andere Monate. Und ich dachte, die 13. Monatslohn verzehnte nicht vergessen. Ja, vielleicht ist das auch noch eine Option. Prüft Gott, ob ihr auch selber den Zehnten ins Reich Gottes geben möchtet und könnt, gerade eben auch in die Gemeinde. Und dann prüft Gott und schaut, wie er die Himmelsschleusen über euch öffnet. Der Heilige Geist will uns zu hingegebenen Jüngern machen, und zwar in allen Lebensbereichen. Er will nicht, dass ein Bereich ausgeschlossen werden. Ein gläubiger Finanzfachmann, der hat mal gesagt, wir sollen nicht einfach geben, sondern wir sollen Geber werden. Geber. Das heißt, es soll uns Freude machen, zu geben. Einfach das Bewusstsein, wir können einen wichtigen Beitrag leisten. Vielleicht, auch wenn der gar nicht so groß ist, rein von der Zahl her, es ist ein wichtiger Beitrag. Und wir können dadurch auf unser Himmelskonto einzahlen. Jesus wird es uns in der Ewigkeit mal aushändigen, dieses Konto. Es ist ein besonderes Konto. Und wisst ihr, was ich auch mega schön finde? Der Wert dieses Kontos bemisst sich nicht anhand der Anzahl Franken, die ich ins Reich Gottes gegeben habe, sondern im Verhältnis zu meinen Möglichkeiten. So kann jemand, der wenig gibt, weil er auch wenig hat, einen größeren Kontostand haben im Himmel, als jemand, der sehr viel hat, der sehr viel gibt, aber eben noch viel mehr hat. Wenn ich ein Geber bin, Also wenn ich von Herzen gebe, dann ist der Zehnte oder was auch immer dann keine Pflichterfüllung, sondern ich freue mich, am Reich Gottes mitzuwirken. Das ist eine Freude. In der ersten Gemeinde, wo ich zum Glauben gekommen bin, wo ich dann war, gab es immer Anfangsjahr einen Auszug mit dem Betrag, den man im Vorjahr einbezahlt hat. Und ich habe den jemals angeschaut und habe mich gefreut. Ich dachte, oh, cool. Ich habe nie gedacht, oh, das fehlt mir jetzt. Sondern ich habe mich einfach gefreut. Hey, ich konnte mittragen. Ich habe mich auch gefreut, weil Gottes Geist es mir geschenkt hat, dass ich das gerne mache. Du kannst dein Geld nie besser anlegen als so. Und ein Geber bin ich auch dann, wenn ich bereit bin, auch mal Zusätzliches zu geben, neben den ordentlichen Gaben. Zusätzlich, wenn etwas Spezielles vielleicht ist. Einfach im Wissen, hey, ja, ich kann so Einlagen machen auf mein Himmelskonto, eben die beste Investition überhaupt. Und warum ist das so? Weil Gott uns diese Verheißung gibt, 2. Korinther 9, Vers 6. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Und wisst ihr was? Gott meint das wirklich so. Es ist nicht einfach nur so, es tönt auch gut. Nein, es ist so. Und wenn das so ist, dann ist es so schlau, wenn ich das ernst nehme. Total. Also ich kann euch sagen, in der Ewigkeit werden wir mal extrem froh sein, wo wir großzügig gewesen sind, auch punkto Reich Gottes unterstützt. Und ich möchte allen ganz, ganz herzlich danken, die jetzt schon einfach mittragen in der EGA. Wir sind so froh um euch und es ist so genial, was wir immer wieder zusammenlegen können, ohne dass wir jetzt jeden Sonntag da, weiß ich wie, da was davon sprechen müssen. Das wollen wir ja gar nicht, dass kein Druck entsteht. Vielen lieben Dank. Ihr ermöglicht damit eine wertvolle geistliche Frucht. Und wer das noch nicht tut, herzlich willkommen, dich einzuklinken. Amen. Lasst uns beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, danke so fest, dass du einfach gut bist. Und Herr, du gibst uns so viel Zusagen und wir sind im Glauben unterwegs. Wir haben jetzt nicht Garantie in der Hand, sondern einfach deine Zusage. Und jetzt geht es darum, dass wir dir vertrauen, immer mehr. Und du siehst, wo wir vielleicht ein bisschen am Struggle sind, wo wir ein bisschen Mühe haben. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir doch einen Schritt für dich machen können. Dass wir uns challengen lassen und für dich gehen. Und Herr, du kannst vielleicht einzeln etwas ganz Besonderes aufs Herz legen, was wirklich, wie wir es gesungen haben, aufs Wasser raus mühen. Also mühen, weil du sie rufst, mühen sie nicht, aber sie können, dass sie sich challengen lassen und das machen. Danke so fest, Jesus, auch für deine Geduld, die du hast mit uns. Und danke so fest, dass wir als Gemeinde unterwegs sind, dass wir alles uns können, also ja, durch das Zusammenlegen alles haben können aufbauen. Das braucht es einfach auch, das Geld. Wenn wir das Haus denken, an die Angestellungsverhältnisse, die wir finanzieren können. Und auch vieles andere. Einfach genial, ohne Kirchensteuer. Einfach nur, weil du in der Mitte bist und uns zusprichst, wir sollen grosszügig säen und du wirst uns grosszügige Ernte geben. Danke von ganzem Herzen. Amen.